51%.
Der Abstimmungspodcast.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Folge von 51%, der Abstimmungspodcast. Heute geht es um die polizeilichen Massnahmen gegen Terrorismus, über die wir am 13. Juni abstimmen werden. Mein Name ist Selina Schmid und ich moderiere die heutige Folge. Bei mir sitzt auf der Pro-Seite Martina Bircher, sie ist Nationalrätin für die SVP und Betriebsökonomin. Und auf der Kontra-Seite begrüsse ich den Stefan Manser-Egli, er ist Co-Präsident von der Operation Libero, der liberalen politischen Bewegung. Im November letztes Jahr ist in Lugano etwas Schreckliches passiert. Eine 28-Jährige hat mit dem Messer zwei Frauen in einem Einkaufsladen angegriffen. Zwei Monate vorne hat ein dann 26-Jähriger in einem Kebabladen in Morges einen Mann erstochen. Nach diesen zwei Vorfällen ist ein Mensch gestorben, zwei sind verletzt gewesen. In beiden Fällen sind die Opfer ganz zufällig ausgesucht gewesen. Und in beiden Fällen sind Täter durch die Ideologie vom sogenannten Islamischen Staat motiviert gewesen. Die beiden Attacken sind die vermutlich ersten IS-Gewalttaten auf Schweizer Boden. Sie sind aber nicht die ersten in Europa. Wir denken an Charlie Hebdo oder an das Bataclan in Paris. Wir denken an die Strandpromenade in Nizza oder den Weihnachtsmarkt in Berlin. Seit 2015 haben wir Terroranschläge in Europa immer wieder erleben müssen. Terrorismus hat nichts mit politischer Gesinnung oder Religion zu tun. Denn Terrorismus ist politisch motivierte Gewalt. Oder wie die Justizministerin Karin Keller-Sutter in der NZZ gesagt hat, es geht um die destruktive Ideologie, nicht um die Religion. Die Anschläge haben trotzdem gezeigt, dass sich die Bedrohungslage in Europa geändert hat. Auch die Schweiz hat reagiert. Der Bundesrat hat eine ganze Reihe von Massnahmen erlassen, um Radikalisierungstendenzen rasch zu erkennen und Terrorpläne vereiteln können. Neben der Revision des Nachrichtendienstgesetzes ist das Strafrecht verschärft worden und den nationalen Aktionsplan ins Leben gerufen worden, um die Zusammenarbeit zwischen den Behörden zu verbessern. Der Gesetzesentwurf, den wir heute besprechen, ist ein Mosaikstein in dieser Strategie. Die PMT erlauben der Polizei dann, gegen eine Person vorzugehen, die verdächtigt wird, eine Bedrohung zu sein, auch wenn es noch nicht genug Beweis gibt, um ein Strafverfahren einzuleiten. Es müssen konkrete und aktuelle Anhaltspunkte vorliegen, dass von dieser Person eine terroristische Gefahr ausgeht. Als terroristische Aktivität definiert das Gesetz Bestrebungen zur Beeinflussung oder Veränderung der staatlichen Ordnung durch Begehen oder Androhungen von schweren Straftaten. Auch die Verbreitung von Angst und Schrecken gehört dazu. Der Nachrichtendienst beobachtet zurzeit in der Schweiz 60 Risikopersonen. Die konkreten Massnahmen der PMT sehen vor, dass eine Risikoperson zu Gesprächen aufgeboten werden kann oder dazu verpflichtet wird, sich regelmäßig bei der Polizei zu melden. Auch kann dieser Person der Kontakt mit anderen verboten werden. So soll der direkt oder indirekte Kontakt im radikalisierenden Umfeld unterbunden werden. Das Gesetz sieht aber auch ein Ausreiseverbot vor oder ein Verbot, bestimmte Orte nicht mehr aufzusuchen oder nicht mehr zu verlassen. Bei ganz besonderer Gefahr kann ein zeitlich befristeter Hausarrest angeordnet werden. Zuletzt gibt es auch noch die Ausschaffungshaft. Es gibt eine Altersuntergrenze. Die Polizei kann mit diesen Massnahmen über Kinder ab 12 Jahren verfügen. Nur der Hausarrest, der ist ab 15. Jede Massnahme ist befristet, wird auf Verhältnismäßigkeit geprüft und kann vor dem Bundesverwaltungsgericht angefochten werden. Das Gesetz ist dennoch ein Paradigmenwechsel. Freiheitsbeschränkungen aufgrund von einer bloßen Gefährdungsvermutung sind im Schweizer Recht bisher praktisch unbekannt. Grundsätzlich gilt nämlich die Unschuldsvermutung, das heisst, jemand, der an einem kriminellen Vergehen beschuldigt wird, ist so lange unschuldig, bis tatsächlich seine Schuld nachgewiesen ist. In der Regel, bis es ein rechtskräftiges Urteil gibt. Im Parlament ist die Gesetzesvorlage umstritten. Während sich die bürgerlichen Parteien dafür ausgesprochen haben, sind Grüne, SP und Grünliberale gegen die PMT. Sie haben das Referendum ergriffen und darum stimmen wir am 13. Juni darüber ab. So viel zur Ausgangslage. Jetzt kommen wir zu dem Eröffnungsstatement. Ich darf der Frau Bircher das Wort übergeben. Zwei Minuten.
Wir haben es gehört, London, Paris, aber eben auch Morsch oder Lugano. Der Terror, der ist nicht mehr weit weg, sondern der ist mitten unter uns. Und es ist gar keine Frage mehr, ob, sondern nur noch, wenn es einmal einen ganz grossen Terroranschlag in der Schweiz gibt, mit unzähligen Verletzten und Todesopfern. Und darum, genau darum braucht es das Gesetz. Vielleicht haben Sie sich selber auch schon mal gefragt, wo Sie von einer Tat gehört haben. Gott, wieso hat man das nicht verhindern? Wieso hat man nicht früher eingegriffen? Es ist doch klar gewesen, man hat doch geahnt, dass dort etwas nicht stimmt. Und es hat doch genug Indizien gegeben. Ja, das ist eben nicht gegangen mit den jetzigen rechtlichen Grundlagen. Weil man quasi immer im Strafrecht einen Schritt nachher hinkt. Also zuerst muss etwas passieren, bevor der Staat endlich reagieren kann. Und mit dem Gesetz will man das ändern, aber wirklich nur bei ganz groben Taten, also wirklich, wenn es um Terror geht, wenn es um den Schutz der Bevölkerung geht, dass ganz, ganz etwas Schlimmes passieren kann. Und dann soll doch die Justiz und die Polizei die Massnahmen überkommen, dass vorzeitig eingreifen können, jemanden aufbieten und so weiter und so fort, als nachher, wenn es zu spät ist. Und zuerst muss es Tote geben, bevor Leute zur Rechenschaft gezogen werden können.
Vielen Dank. Herr Manso, Egli, Sie haben das Wort.
Ja, merci vielmals auch für die Einladung. Genau, wir reden von einem Errorgesetz. Und zwar ist das ein Wortspiel, weil es vorgeblich auf Terror abzielt, aber ein sehr fehlerhaftes Gesetz ist, nicht nur, wie es entstanden ist, sondern auch vom Inhalt her, wie es ausgestaltet ist. Ich glaube, für Terrorbekämpfung sehen wir alle, aber zu welchem Preis? Das ist natürlich die Frage. Und zuerst ist sehr eine ausufernde Gefährderinnen-Definition in dem Gesetz. Also Sie haben es vorhin vorgelesen. Es geht nicht nur um schwere Straftaten, sondern auch schon die Verbreitung von Furcht und Schrecken längert. Und wie man das definiert, ist natürlich dann in den Behörden überlassen. Es geht um drastische Zwangsmassnahmen, die man für Kinder ab 12 Jahren einführt, ohne dass es irgendwie eine richterliche Kontrolle gibt oder die Sicherungen, die man normalerweise hat beim Strafverfahren. Und was natürlich noch dazu kommt mit der ganzen Digitalisierung, wir haben heute Daten dazu, wo man Datenbanken anschafft und Algorithmen, die dann definieren, da könnte jemand gefährlich sein, das ist ein Indiz, es braucht nicht einmal einen konkreten Verdacht, wir sind nicht im Strafverfahren, diesen Personen tun wir jetzt mal Zwangsmassnahmen anordnen. Und das könnte natürlich letztlich, gerade wegen dieser vagen Definition, uns alle treffen. Und das ist eine unglaubliche Repression, wo Elemente, die man einen Polizeistaat drin hat, die sich eben verabschiedet von rechtsstaatlichen Grundsätzen, wie wir sie in der Schweiz können und wie wir dafür uns einsetzen.
Danke vielmals. Wir kommen zur offenen Debatte. Frau Bücher, möchten Sie gerade darauf antworten?
Ja, also bei der Argumentation von der Nein-Seite hört man natürlich, dass das eindeutig Täterschutz ist statt Opferschutz. Also, dass da einfach jeder könnte betroffen sein und wo dann dort drunter gefallen ist, stimmt natürlich überhaupt nicht. Sondern es muss wirklich einen rechten Verdacht geben. Man kann da nicht einfach irgendwie ein bisschen chatten oder irgendetwas, sondern es müssen wirklich Anhaltspunkte sein, dass man davon muss ausgehen, dass es zu einer Gewalttat kann kommen oder zu einem Terrorakt. Und erst dann können die Massnahmen dann ergriffen werden. Und ich meine, wir haben dort Massnahmen darunter, wie zum Beispiel, dass jemand einfach muss erscheinen, wenn es um ein Verhör geht. Also ich bitte Sie, das ist doch jetzt nicht schlimm. Ich meine, man muss doch können die Leute befragen, ob sie etwas vorhaben etc. Dass man auch merkt, lügt die Person oder nicht, verheimlicht die Person oder etwas. Aber heute kann sich einfach jemand darum genieren und sagen, nein, ich komme nicht. Und da müssen wir doch jetzt der Polizei die Befugnis geben, dass die auch entsprechend die Verhör können machen. Also das ist jetzt eine einzige Massnahme beispielsweise. Und das andere, was noch gesagt worden ist, das ist das mit dem Alter, oder? Also ich meine, das ist jetzt natürlich schon ein bisschen polemisch, zu sagen, ja, die 12-jährigen Kinder werden dann in einem Polizeistaat alle da reingenommen und dann eben da verhört und weiss ich der Gucker was. Also man muss natürlich schon sehen, das ist die Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme. Und das hat man so eigentlich definiert, wie man eben auch gerade aus Erfahrungen in anderen Ländern, beispielsweise aus Frankreich oder aus Großbritannien, auch sieht, dass dann tätige Terrororganisationen vielmals eben auch Jugendliche wirklich motivieren oder quasi wie missbrauchen zum Mittel, zum Zweck, oder? Und darum muss man da wirklich gewappnet sein und darf einfach die Augen nicht verschliessen als Staat, oder? Dass dort keine Gefahren ausgehen. Und überdies ist selbst internationale Studien zeigen, dass das absolut vereinbar ist mit zum Beispiel der Kinderkonvention, UNO-Kinderkonvention etc. Also die haben wirklich gesagt, dass so, wie es jetzt in der Schweiz definiert ist, wie man das jetzt möchte einführen, das ist absolut korrekt und auch verhältnismäßig.
Ja, also ich glaube, wir haben jetzt von diesen Beispielen gehört am Anfang vom Terror, oder? Da sind wir uns alle einig, was wir darunter verstehen. Was wir aber unter terroristischer Aktivität verstehen, das steht in dem Gesetz, oder? Und das ist vorher schon vorgelesen worden. Und das ist nur Bestrebungen und Beeinflussungen, Veränderung von der staatlichen Ordnung durch Begehung oder Androhung von einer schweren Straftat oder mit der Verbreitung von Furcht und Schrecken. Und das zweite Oder ist ganz wichtig, oder? Weil es bedingt nicht mehr eine schwere Straftat, dass es als terroristische Aktivität gelten für Behörden, sondern einfach Verbreiten von Furcht und Schrecken zur Veränderung von der staatlichen Ordnung. Und was heisst das, oder? Also wir alle, wir sind politisch aktiv, wir wollen natürlich die staatliche Ordnung in die eine oder andere Richtung verändern. Wir gehen zum Beispiel vielleicht den Klimastreik, gehen an eine Klimademo. Selbstverständlich könnte man denen vorwerfen, dass sie Angst und Schrecken verbreitet. Könnte man auch der SVP vorwerfen. Und wer entscheidet das am Schluss, oder? Am Schluss kann die Behörde, sage ich jetzt mal, jemanden von der Klimademo vorladen. Sie wissen nicht warum, sie müssen es nicht begründen. Sie brauchen keinen konkreten Verdacht. Es braucht nur einen Anhaltspunkt. Und es muss keinerlei Gewalt vorkommen. Also es braucht weder eine Straftat noch einen Gewaltakt, wie wir uns das normalerweise unter Terror würden vorstellen. Sondern es ist einfach ein Anhaltspunkt, wo eine Behörde das Gefühl hat, da will jemand eine staatliche Ordnung verändern. Und das ist extrem schwammig. Und das sind vor 30 Jahren, haben wir den Fischer-Skandal gehabt, wo Kommunisten fischiert worden sind. Heute sind das Islamisten, wenn wir uns das vorstellen. Aber wer es in 20 Jahren wird sein? Ich sage jetzt eben, und da kommt es dazu, dass es Kinder und Jugendliche sein können. Stellen Sie sich vor, mit 12 kommt Ihr Sohn ein Aufgebot über für ein Gespräch oder ein Fussfesseln oder sonst irgendeine Massnahme, ein Rayonverbot. Ohne dass sie das ist außerhalb vom Strafrecht, oder? Das ist nur eine Massnahme, die nicht dann durch die strafrechtliche Sicherung abgesichert ist. Also es hat ein extremes Willkürpotenzial und darum reden wir von einem Polizeistaat, oder? Einfach, weil man sich das vorstellen kann, dass man von einer Behörde quasi drangsalisiert wird, außerhalb von der Strafe, von einem strafrechtlichen Verfahren. Das ist extrem problematisch.
Sie kritisieren da die ungenaue Formulierung von dem Gesetz. Also grundsätzlich, dass zum Beispiel Greta Thunberg oder je nachdem auch ein Politiker wie Christoph Blocher höchstpersönlich. Wieso sollten diese Massnahmen nicht missbraucht werden für andere Sachen wie Terrorismus?
Ja, also ich meine, das ist jetzt wirklich sehr weit geholt. Also da werden Vorwürfe gemacht, dass wir nachher in einer Behördenwillkür quasi Opfer sind. Und das stimmt natürlich nicht, weil wir haben es eingangs gehört gehabt. Also wenn man etwas anordnet, dann kann man gegen die Anordnung auch gerichtlich vorgehen. Und das Gericht kann dann entscheiden, ist das eben verhältnismäßig oder nicht.
Rückwirkend, oder?
Ja, aber eben, wie gesagt, also, wir haben immer das Gericht und wir sind im Rechtsstaat und wenn man mit der Anordnung von einer Behörde nicht zufrieden ist, kann man das entsprechend gerichtlich einklagen und selbst für Personen, die sich das nicht leisten können, dann haben wir auch dort das Mittel von der unentgeltlichen Rechtspflege etc. Also das sind einfach wirklich aus der Luft gegriffen, die Argumentation, dass wir jetzt willkürlich sind, dass Behördenwillkür sollte sein, dass wir nicht mehr quasi im Rechtsstaat sind etc. Das ist alles nach wie vor gewährleistet. Aber ich meine, man muss sich schon mal selber fragen, wie oft, dass man irgendwie aus einer Zeitung einen Fall gelesen hat, wo man denkt, jetzt Gopfertori, wieso hat die Behörde nichts gemacht? Und ich meine, gerade die Polizei oder eben auch die Staatsanwaltschaften, die sind oftmals konfrontiert mit dieser Argumentation. Ja, jetzt Gopfertori, wieso haben die nichts gemacht? Muss eigentlich zuerst immer etwas passieren, bis ihr endlich einmal etwas macht. Und genau das ist eben das Problem, das wir heute haben mit unseren gesetzlichen Grundlagen. Und darum hat das Parlament das Antiterrorgesetz entsprechend revidiert.
Genau, aber Sie sagen es ja schon, oder? Es muss immer zuerst etwas passieren. Und das ist ja ein Grundsatz im Strafrecht. Also sagen wir, es muss ja zuerst etwas passieren. Es reicht nicht, dass ich Ihnen vorwerfe, ja, Sie haben mit dem Auto, fahren Sie häufig ein bisschen zu schnell, Sie kommen den Bus über, weil Sie vielleicht das nächste Mal schnell fahren. Was sehr wahrscheinlich ist unter Umständen.
Ja, aber Entschuldigung, wir reden jetzt da wirklich von Terrorismus. Also wir reden von Terrorismus.
Und von nicht von öffentlichen Ordnung.
Wir reden von Leuten, zum Beispiel in Moscheen in Winterthur verkehren, wo der Imam regelmässig aufruft, Andersgläubige umzubringen. Und
klar, dort
muss man doch heranschauen. Und da kann man doch nicht sagen, wir tun als Staat erst eingreifen, wenn jetzt wirklich einer mit dem Messer amok gelaufen ist. So jemand muss man doch können auf den Polizeiposten zitieren, muss doch ein Verhör können machen oder muss man zum Beispiel sagen, du darfst dich jetzt nur noch in Winterthur aufhalten und darfst nicht mehr irgendwie in die Stadt Zürich oder umgekehrt, du darfst jetzt nicht mehr auf Winterthur in die Moschee und, oder? Also da ist doch nichts dabei. Ich meine, ihre Argumentation zielt einfach auf Täterschutz ab und die Opfer sind ihnen gleich.
Nein, schauen Sie, es ist schon heute so, dass heute die Polizei kein Mintu hätte. Also, es ist schon heute schon verboten, in einer terroristischen Vereinigung beizutreten, ihre zu gründen, für sie zu werben, logistisch zu unterstützen und. Es ist verboten, zu Hass und Straftaten aufzurufen. Also, die Polizei hat da durchaus Mittel, wenn sie dann die Ressourcen haben, um das umsetzen zu können. Ich glaube Ihnen schon, dass Sie die Leute im Kopf haben und Karin Keller-Sutter auch, wenn sie von dem redet, das ist völlig klar. Aber was im Gesetz steht, ist viel eine offenere, viel eine schwammigere Definition, die ich Ihnen schon vorgelesen habe, nämlich es längt, wenn man die staatliche Ordnung verändern und das durch Furcht und Schrecken macht. Und wenn jetzt eine Behörde das Gefühl hat, die Klimajugend, die macht das, dann laden Sie die vor, dann können Sie denen Fußfest anlegen oder sagen, ihr geht nicht dorthin und nicht dorthin, bis zum Hausarrest, wo wir vorhin gehört haben.
Also ich weiss jetzt sowieso immer, dass Sie mit dem Beispiel von dieser Klimajugend kommen.
Ist doch völlig offensichtlich.
Ich glaube, also die Welt dreht sich noch um andere Sachen als um die Klimademonstration. Ich glaube, das wird sowieso ein viel zu wichtig genau, das Ganze. Aber ich meine, wir müssen doch jetzt einfach mal ein bisschen auf Praktiker hören, oder? Also die wirklich davon betroffen sind. Eben, wenn wir mit Staatsanwälten reden, wenn wir mit der Polizei reden, reden wir aber zum Beispiel mit dem Mario Fehr, SP von Zürich, oder, was das Polizeidepartement unter sich hat, der sagt, wir brauchen das dringend, uns sind sonst einfach die Hände gebunden. Und Entschuldigung, wenn Leute aus der Praxis uns Politiker quasi um Hilfe rufen, Hilfe schreien, hey, wir haben wirklich ein Gefahrenpotenzial in unserem Land, wir müssen damit rechnen, dass jederzeit ein grosses Attentat kann passieren, aber wir haben die rechtlichen Grundlagen gar nicht, um so etwas zu verhindern. Ja, also dann glaube ich halt dann wirklich an Mario Fehr und wie sie alle heissen, mehr. Ausser. Also wenn sie jetzt kommen und irgendetwas sagen, ja, und dann kann halt eine Klimademo irgendwie mit Furcht und Schrecken verbreiten und auch noch zum Verhör aufgeboten werden.
Und die 60 Rechtsprofessorinnen, die das im Parlament schon im Gesetzgebungsprozess geschrieben haben, dass das Gesetz äußerst problematisch ist.
Ich würde noch gerne zurückkommen auf das, was Sie gesagt haben zum Herrn Fehr. Er hat tatsächlich, beziehungsweise der Regierungsrat Zürich, hat sich öffentlich für die polizeilichen Massnahmen gegen Terrorismus ausgesprochen, explizit auch, weil Zürich ist ein urbaner Kanton und Terrorismus und Radikalisierung ist tendenziell ein urbanes Problem. Also von diesen 60 Risikopersonen sind ein bisschen mehr als proportional wäre für die Bevölkerung in Zürich angesiedelt. Das heisst, Zürich ist sich dem Problem stark konfrontiert mit dem Problem. Wenn aber die Fachpersonen die Mittel nicht haben, was sollen sie denn machen, um die Risikopersonen zu beobachten?
Ja, also man muss vielleicht sagen, erstens, es geht nicht um die Überwachung, sondern das ist das Nachrichtendienstgesetz und das Bundesüberwachungsgesetz, das es gibt. Also die Überwachung ist nicht das Thema. Es geht auch noch um Massnahmen zwischen der Überwachung von Leuten, die auf dem Radar sind und vor dem Strafgericht vorgelagert. Das ist ein rechtliches Niemandsland, wo einfach Behörden etwas anordnen kann, Massnahmen anordnen, wo es noch keinen Verdacht gibt, keinen konkreten Verdacht, nur Anhaltspunkte und wo es noch keine Anschuldigungen gibt. Also es gibt nicht, darum ist sogar zu reden von der Unschuldsvermutung falsch, weil es gibt gar keine Schuldzuweisung. Es geht einfach nur darum, dass eine Behörde sagen kann, wir haben einen Anhaltspunkt, dass sie die staatliche Ordnung verändern wollen. Das ist wirklich die Definition. Und darum ordnen wir die und die Massnahmen an. Und das ist ein rechtliches Limbo. Eben weil es im Strafverfahren vorgelagert ist. Und das macht es so gefährlich. Und zusammen mit dieser Definition, die so vage ist, ist es einfach ein Element von einem Polizeistaat, oder, letztlich. Und jetzt ist schon klar, oder? Behörden haben die gleichen Leute im Kopf, wie Sie vorhin gesagt haben, Frau Bircher. Wir glauben an die, wir haben eine gute Polizei, die macht einen guten Job. Aber das, wir sollten Gesetze nicht machen für schönes Wetter, oder? Wir sollten nicht Gesetze machen für Behörden, die sie möglichst gut ausführen, sondern wir machen Gesetze, die auch dann sollen vertreiben, und das ist die Definition von einem Rechtsstaat, wenn sie in schlechten Händen sind in den Behörden, oder in den Händen von politischen Gegnern zum Beispiel.
Genau, also Sie sagen, solange Polizei und unsere Politik gute Menschen sind, solange die sich an die rechtsstaatliche Ordnung halten, haben wir kein Problem. Aber bei schlechtem Wetter sollte jetzt eine Person im Amt sein, die es nicht gut meint, dann könnte man ein Problem haben. Was sagen Sie da dazu, Frau Bircher?
Ja, wie gesagt, der Rechtsstaat wird ja nicht aufgeben. Also nochmal, es ist keine Willkür davon. Man kann jede Massnahme entsprechend gerichtlich anfechten. Da hat jede Person die Mittel dazu und die Möglichkeiten. Und von dem her greift einfach die Argumentation nicht.
Ich komme gerne mal darauf zurück, oder? Es geht wirklich um das Rückwirkende, oder? Also, Behörden ordnen eine Massnahme an. Sie kommen jetzt hier alle zweimal im Monat mit uns reden, oder sie bleiben daheim, oder sie kommen hier die Fußfessel über, wo ich dann anfechten kann vor Gericht. Aber das ist halt die Umkehrung von der rechtsstaatlichen Logik, dass man zuerst etwas gemacht haben muss, wo gegen das Gesetz verstoßt, wo strafrechtlich relevant ist. Also ich weiss genau, wenn ich mehr als 50 fahre, dann gibt es einen Buss und irgendwann wird strafrechtlich relevant. Aber bei dieser Definition, Veränderung der staatlichen Ordnung durch Furcht und Schrecken, das kann man sich ja nicht machen, sondern man kommt dann einfach ein Aufgebot über, ohne Begründung, ohne Anschuldigung, und nachher kann man das dann gerichtlich anfechten. Aber es läuft darauf aus, dass die Behörde eigentlich jemand ins Visier nimmt und sagt, du wirst dann mal kriminell werden, du wirst mal eine Straftat begehen. Und das ist Predictive Policing, oder? Das ist vorsorgliche Polizeiarbeit. Ich weiß nicht, ob Sie den Film Minority Report kennen. Dort geht es genau um das. Dort hat man irgendwelche, ja, so ein bisschen komische Mutanten, die können, zukünftige Straftaten voraussagen, und aufgrund von dem wird die Polizei aktiv. Und genau da sind wir drin. Nur, dass wir jetzt nicht irgendwelche Science-Fiction-Mutanten haben, sondern dass wir Datenbanken haben aus den Überwachungsgeschichten und Algorithmen, die sagen, die Person, die könnte vielleicht einmal gefährlich werden. Und da ordnen wir jetzt eine Massnahme an. Im Strafrecht vorgelagert, bevor man irgendetwas Strafbares gemacht hat oder geplant hat. Und das ist, ja, das sind Elemente von einem Polizeistaat, und das ist eine Dystopie in dem Sinn, genau wie es im Minority Report skizziert wird. Einfach noch auf Speed, weil wir heute digitale Mittel dazu haben.
Das ist natürlich eine sehr dramatische Präsentation von den Massnahmen, die jetzt vorgeschlagen werden, die jetzt diskutiert werden. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Polizei schon dann einschreiten kann, wenn noch kein Straftatbestand vorliegt oder erfüllt ist. Also wenn ein Anhaltspunkt vorliegt oder ein Verdacht vorliegt, dass eine terroristische Gefahr besteht. Was sagen Sie da dazu?
Ja, eben, wir sind einfach wieder bei der Ausgangsfrage, oder? Muss man zuerst abwarten, bis wirklich etwas passiert, bevor der Rechtsstaat kann greifen, oder? Und muss die Polizei wirklich so lange zuschauen, bis dann irgendwo etwas explodiert? Ich meine, jetzt sind wir da in Basel. Da ist Basel ja mal mit einem blauen Auge davon gekommen, weil die IS hat ja da auch einmal wollen, am Rheinufer auf Öltanks einen Anschlag machen. Und das wäre ganz ein grosser terroristischer Akt gewesen, wenn die Öltanks explodiert sind. Und man hat dort eigentlich nicht eingreifen können, weil ja eben quasi noch nichts passiert war. Und nachher sind dann aber die Öltanks zurückgebaut worden. Also da hat man eigentlich mehr Glück gehabt als irgendetwas anderes. Und das ist genau die Problematik, oder? Und darum brauchen wir jetzt wirklich die Mittel für die Polizei, dass sie wirklich genug früh einschreiten können. Und wir sind da immer noch in der Schweiz, wir sind in der Realität, und ich höre lieber auf Praktiker als irgendwelche Horror-Science-Fiction-Szenarien, die jetzt da von der Gegenseite genau. Schreckensszenarien da an die Wand gemalt werden.
Aber wenn sie das gemacht hätten, dann hätten sie selber auf die 60 Rechtsprofessorinnen hören, die ihnen ein Gutachten unterbreitet haben im Parlament, die gesagt haben, es ist rechtsstaatlich hochproblematisch.
Und das ist genau, wenn Sie 60 Professoren bringen, die das behaupten, kann man nachher 100 bringen, die wie das andere. Das ist mit
gemacht.
Den Professoren genauso wie mit den Juristen. 10 Professoren, 10 Juristen, 50
genau,
Meinungen.
Genau, aber es sind 60 gewesen, die sich dagegen ausgesprochen haben. Und ich kenne nicht, dass kein Komitee, das sich dafür ausgesprochen hat, von Rechtsprofessoren.
Mal, es gibt ganz viele.
Und das ist das Problem. Es ist in der Sicherheitspolitischen Kommission gewesen, die sich normalerweise um die Beschaffung von Kampfjets kümmert. Aber nicht in der Rechtspolitischen Kommission, wo die rechtsstaatlichen und die grundrechtlichen Fragen und die strafverfahrensrechtlichen Fragen sich mit denen auskennt. Und darum ist das auch so ein Pfuschgesetz aus unserer Sicht, weil es eben die rechtsstaatlichen Grundsätze verletzt. Und ich komme gerne schnell darauf zurück, dass wir in der Realität in die Augen schauen. Es ist nicht so, dass die Polizei heute nicht schon Mittel hat, das FEDPOL oder der Nachrichtendienst, um so Terroranschläge zu verhindern. Im Gegenteil, sie machen es nicht schlecht. Insbesondere in der Schweiz, aber auch an anderen Orten. Und wenn man das ganze Bild ein bisschen anschaut, dann muss man schon sagen, seit 9-11 ist nachher Al-Qaida ist ein Thema gewesen, der IS ist ein Thema gewesen, die ganzen Terroranschläge in Frankreich, wo auch unter anderem weg dem Kampf gegen Terror nicht können verhindert werden, wo man aber relativ gut Herr geworden ist im IS, in der Al-Qaida. Also alles, was organisierte, institutionalisierte Form von Terror ist, hat man relativ gut in den Griff bekommen. Und das Einzige, was noch übrig bleibt, ist das, was Sie am Anfang gesagt haben. Leute, die ein Messer nennen, mit psychischen Störungen, Ideologien bestimmte, und auf andere losgehen. Und jetzt frage ich Sie, wie wollen Sie das verhindern? Also wenn Sie und ich morgen das Messer nehmen und auf irgendjemanden losgehen, dann müssen Sie einen absoluten Überwachungsstaat haben, wenn Sie das im Ansatz verhindern wollen und nicht ein modernisches gewährleistet. Und dort wollen wir einfach nicht hin. Und das Gesetz ist ein Schritt in die Richtung, dass können Massnahmen verhängt werden, dass auf Leute können Zwangsmassnahmen angewendet werden, ohne dass strafrechtlich schon etwas vorliegt. Und das ist einfach äußerst gefährlich.
Also es stimmt natürlich so schon nicht. Weil also es sind natürlich dann jetzt, Sie sagen jetzt quasi, es sind einfach noch Szenarien, wo irgendein psychisch Gestörter einfach das Messer nimmt und will sich umschlagen.
Ja,
oder? Aber wir haben natürlich auch Beispiele gerade aus dem Ausland, also zum Beispiel aus Deutschland, oder, wo sehr ein Problem hat mit der Flüchtlingskrise aus dem 2015, wo Leute reingeholt haben, wo sich so eigentlich radikalisiert haben, untereinander sich gegenseitig motiviert haben, Taten zu machen. Und wenn man dort natürlich die Überwachung schon können haben und die Mails und SMS und all das Zeug lesen, dann hat man beispielsweise eine Terrorattacke in Würzburg oder so können verhindern, oder? Aber
und das
eben,
wie gesagt, schon,
nein, das kann man eben heute nicht
Anstiftung genug. Anstiftung zu Gewalttaten ist schon strafbar. Das heißt, wir haben heute alle schon die Mitte, wenn die Polizei genug Ressourcen hat, kann sie das heute schon machen. Es gibt keinen Grund, solche Massnahmen so willkürlich anzuwenden, wie sie das Gesetz
vorsieht. Es ist weder willkürlich noch sonst etwas. Und nein, heute ist es viel zu fest nicht erlaubt, dass die Polizei etc. so Sachen machen könnte. Und genau das wollen wir jetzt. Aber wirklich eben quasi, wenn ein Verdacht besteht.
Es braucht aber keinen Verdacht strafrechtlich, sondern nur Anhaltspunkte. Genau,
genau, aber Sie, Frau Biecher, sagen, dass Polizei nötige Instrumente bekommt, um effektiver gegen terroristische Gewalt vorzugehen. Offenbar hat sich einfach in den letzten Jahren gezeigt, dass es eine Gefahrenlage gibt, dass es eine Bedrohungslage gibt in Europa. Langen denn die aktuellen Instrumente, die wir haben in der Schweiz?
Ja. Also, die aktuellen Instrumente längen auf jeden Fall, nämlich eben von der Überwachungsseite her, vom Nachrichtendienst her, aber auch nachher, wenn man eingreifen kann, wenn es konkrete Vorbereitungshandlungen gibt und so weiter, Straftaten, Gewaltaufrufe und so weiter. Es ist nicht eine Frage von den Instrumenten gesetzlich, die haben wir, sondern von den Ressourcen der Polizei. Und die haben sie zum Teil nicht, das ist auch eine politische Frage, aber um die geht es in diesem Gesetz nicht. Also, da müssen wir die nötigen Ressourcen geben, dass die Polizei mit den Instrumenten, die sie hat, kann arbeiten. Und Sie haben es vorhin gesagt, es sind 60 Leute auf dieser Liste. Es ist nicht so, dass es in der Schweiz extrem viel Terrorismus gibt. Also dort ist schon Gefahr, wie es genau beim Fischer-Skandal war, dass am Anfang ist es um Extremisten gegangen, wo man mal fischiert hat. Und nachher ist die Definition ausgeweitet worden. Und am Schluss sind 900'000 Leute fischiert gewesen, Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land, wo wahrscheinlich nicht alles Terroristinnen und Terroristen gewesen sind. Und genau die gleiche Gefahr besteht halt da, dass man diese schwammige Definition hat, dass dann die Polizei vielleicht einmal Terroristen findet oder mögliche Terroristen findet, aber dann vielleicht auch noch weitergeht und die Definition anders auslegt und dann natürlich eben genau so Datenbanken entstehen. Wo man nicht weiss, dass man drinnen ist, wo man nicht weiss, wie man wieder rauskommt, weil es keine konkrete Anschuldigung gibt, kein Strafverfahren. Es ist wirklich, es ist ein Albtraum.
Es ist natürlich ein sehr extremer Vergleich wieder mit dem Skandal, also so ähnlich wie der Science-Fiction-Film von vorne, aber trotzdem, es ist eine Sorge, die Sie haben. Was sagen Sie da dazu?
Ich kann diese Sorge überhaupt nicht teilen, weil ich weiss, wie der Rechtsstaat bei uns funktioniert. Ich kenne die verschiedenen Instanzen und da habe ich absolutes Vertrauen. Und wir sind immer noch da in der Schweiz und nicht irgendwie in einem Unrechtsstaat oder in einer Diktatur, wo dann einzelne Leute über alles entscheiden können. Und es langt eben genau nicht. Und sonst wären ja in Morsch und in Lugano genau die Taten nicht passiert. Und dort sind es ja eher kleine Taten gewesen, aber man weiss genau. Also wenn man mit Sicherheitsexperten redet, dann sagen die, es ist wirklich nur noch eine Frage von der Zeit, bis wir einen grösseren Terroranschlag haben. Und es ist nicht mehr die Frage, ob auch mal die Schweiz davon betroffen ist, à la Deutschland oder Großbritannien oder Frankreich. Und ich meine, jetzt haben wir auch gesehen, Wien beispielsweise, Österreich. Also da hat's wirklich einen direkten Zusammenhang gegeben in die Schweiz. Also die Leute, die da zusammengearbeitet haben, die Terroristen, das sind zwei oder drei, sind wohnhaft in der Schweiz und die anderen in Österreich. Und dann hat man jetzt im Nachhinein, eben, das ist genau das Problem, die Dokumente und die Chats und alles, könnte dann erst im Nachhinein alles angeschaut werden, oder? Wie voran gilt dann immer Datenschutz und. Mal, das ist es so.
Überwachungstechnisch.
Und jetzt eben in Wien, und dort hat man nachher also herausgefunden, dass das reine Zufall gewesen ist, warum sich die Leute für Wien und nicht für Zürich, Basel, wie auch immer, oder Bern entschieden haben, oder Genf. Das ist wirklich Zufall gewesen. Sie haben sich im letzten Moment, ja, wo machen wir es jetzt? Und dann haben sie sich für Wien entschieden. Und sonst wären bei uns bewaffnete Leute in der Stadt umgerannt und hätten unschuldige Leute umgebracht. Das muss man sich einfach einmal vorstellen. Und wenn man das Gesetz wirklich ablehnt, dann muss ich sagen, dann trägt man Mitschuld, wenn das irgendeinmal passiert. Weil dann zwingt man Behörden und Polizei weiter anzuschauen und nicht können endlich durchzugreifen.
Ja, das ist natürlich eine schöne Geste oder ein relativ einfacher Move, oder einfach zu sagen, wir sind verantwortlich für Terrorismus, wenn es weiterhin passiert, weil wir mit dieser Illusion arbeiten, es gäbe die absolute Sicherheit, oder?
Nein, absolute Sicherheit.
Sie sagen ja die ganze Zeit, es gibt eine Lücke, wir müssen auch mehr Möglichkeiten haben, wir müssen auch mehr Massnahmen haben, wir müssen können eingreifen, bevor so etwas passiert, bevor es überhaupt irgendetwas Strafbares geplant worden ist. Und das geht so weit, dass sie eben genau die Massnahmen schon dann verhängen können, mit noch einer absolut schwammigen Definition, die es uns alle betreffen können. Und es ist schon schön, wenn sie sagen, man muss in den Behörden vertrauen. Vertrauen ist super, Kontrolle ist besser. Und das ist ein rechtsstaatliches Prinzip, dass jede Instanz die andere kontrolliert und dass die Massnahmen müssen rechtsstaatlich abgesichert sein. Und das sind sie bei dem Gesetz nicht, sondern sie können in einem ersten Schritt aufgrund von Anhaltspunkten, aufgrund von einer schwammigen Definition irgendjemandem verhängt werden. Und vor dem habe ich Angst, mehr Angst als von einem konkreten terroristischen Anschlag in den nächsten 20 Jahren.
Sie dürfen gerne antworten und dann kommen wir mal zu den Schlussstatements.
Ja, also Kontrolle haben wir natürlich da in der Schweiz absolut. Ich meine, in den Kommissionen, da wird jetzt zu allem werden Berichte verlangt etc. Also stellen Sie sich vor, wenn jetzt da, wenn wir das Gesetz annehmen und jetzt ihre Horrorszenarien würden eintreffen, dass jetzt die Polizei und würden am Laufmeter unschuldige Leute zwangsverhören und allen irgendwelche Reihenverbote erteilen am Laufmeter. Also das würde sofort in der Kommission entsprechend entdeckt werden und das geht gar nicht. Also wir haben entsprechende Kontrollorgane und das ist jetzt also wirklich eine Angstmacherei.
Dann nehmen wir doch gerne das Schlussstatement. Sie haben aber noch mal eine Minute, zum Schlussstatement zu machen. Frau Bierch, wir fangen gerne noch mal mit Ihnen an.
Ja, also ich würde jetzt wirklich alle bitten für die Sicherheit von der Schweiz und von uns alle, dass wir ein Ja in die Turnen legen. Wir brauchen das Gesetz. Wir brauchen die Staatsanwaltschaften und die Polizei, die Mittel brauchen, damit wirklich in Zukunft terroristische Anschläge können verhindert werden. Und es darf nicht mehr sein, dass man im Nachhinein muss sagen, warum hat der Staat nichts gemacht, wieso hat so etwas passieren können, hätten wir doch nur früher hergeschaut etc. Das darf es wirklich nicht mehr geben. Wir brauchen jetzt den Opferschutz und nicht den Täterschutz und darum braucht es ein Ja.
Danke vielmals, Herr Mensah-Egli. Sie haben noch das Wort, eine Minute.
Ja, ich glaube, Angstmacherei ist ein gutes Stichwort von der Befürworterseite, wenn man das natürlich anschaut. Nein, ich glaube eben, wie gesagt, es gibt nicht absolute Sicherheit. Das Gesetz gaukelt das vor und macht das zu Kosten oder zum Preis von einem Polizeistaat, von Elementen von einem Polizeistaat, die eingeführt werden. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Aber wir schaffen hier ein schlafendes Monster in unser Gesetz rein, wo sich gegen das richtet, wo eigentlich auch in erster Linie Terroristen angreifen. Und zwar der Rechtsstaat, die individuelle Freiheit und unsere Grundrechte. Und in dem Sinne nimmt ihnen das Terrorgesetz die Arbeit ab.
Danke vielmals, das ist das Ende unserer Debatte. Mir bleibt nur noch zu sagen, danke vielmals an meine Teilnehmenden heute und danke vielmals auch an die Universität Basel, die uns hier die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Produzentin ist Per Luziant, ich bin Selina Schmid und folgt uns doch auf Instagram, abonniert uns auf Spotify und bis zum nächsten Mal.